Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unsere Kraft, unser Beistand und unser Trost kommen von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis. Ich freue mich über diejenigen, die heute Morgen in der Kirche sind. Mein Gruß gilt aber auch all denjenigen, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Besonderer Gruß geht heute Morgen an die Familie Bianchi. Schön, dass Sie den weiten Weg aus St. Georgen, aus dem Schwarzwald hier hochgefunden haben. Wir werden den Uhland heute taufen. Ihnen wünsche ich ganz besonderen Segen für diesen Gottesdienst. Ich möchte uns allen zu Beginn des Gottesdienstes das Losungswort zurufen, das die meisten von uns heute Morgen schon sicher gelesen haben, aus dem Psalm 2, Vers 12. Da heißt es: Wohl allen, die auf ihn trauen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Und darum soll es gehen in diesem Gottesdienst um ihn, den Gott, den Herrn, auf den wir trauen. Ihn wollen wir uns noch einmal neu vor Augen stellen lassen. Wir wollen noch einmal blicken auf das, was Gottes Sein ist, aber auch was sein Handeln ausmacht. Und wenn wir das alles betrachtet haben in diesem Gottesdienst, so hoffe ich, dass wir im Anschluss an diesen Gottesdienst alle von ganzem Herzen neu sagen können: Wohl uns, wenn wir auf ihn trauen, diesen wunderbaren und großen Gott in Jesus Christus. Wir wollen auf Gott schauen in diesem Gottesdienst, auf den Herrn. Und ich habe als erste Lesung einen ganz zentralen Text für das Sein Gottes mitgebracht. Es ist der Text, wo Gott sich dem Mose vorstellt, wo er ihn beruft, aber auch wo er sagt, wer er ist, dass er Jahwe sei. Der Gott, so heißt es übersetzt, der sein wird, der er ist. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mit dir dorthin gehen, wo du bist. So ist Gott. So wollen wir hören auf 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sagte er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängten, so gehe du nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und mir sagen werden: Wie ist sein Name? was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du es zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, dieser Gott und Herr, von dem hier in wunderbarer Weise die Rede ist, der sich dem Mose offenbart und der in besonderer Weise Gemeinschaft in seiner Gegenwart mit ihm hatte, dieser Gott und Herr ist nun nach seiner Verheißung auch mitten unter uns. Gott ist gegenwärtig und so lasset uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Zu unserem Herrn und Heiland beten und beugen uns vor dem Allmächtigen. Lieber Herr und Heiland, wir haben das gerade gesungen, dass du jetzt gegenwärtig unter uns bist, Herr, dass du uns Gemeinschaft mit dir schenkst in deinem Wort, dass du da bist, so wie du es verheißen hast, Herr, und dass du bei uns bist, so wie du bei dem Mose gewesen bist. Mose ist bewusst gewesen, dass er nicht vor dich treten konnte. Er hat sich gescheut, dich anzuschauen. Er wusste um deine Heiligkeit, um deine Größe, um das, was du bist, der Ewige, der Heilige, der Allmächtige. Und du bist jetzt auch hier in unserer Gegenwart, Herr, aber so häufig ist uns das gar nicht bewusst, in wessen Gegenwart wir eintreten, wenn wir Gottesdienst feiern. Dass wir nicht nur mit den Geschwistern hier sind, sterbliche Menschen wie wir alle, sondern dass du hier bist, der Heilige und der Ewige. Und so häufig ist uns das nicht bewusst und wir geben dir nicht die Ehre, die wir dir geben sollten, Herr. Nicht in diesem Gottesdienst, aber auch nicht in unserem Leben. Und dieses Versagen, diese Schuld, dass wir dich nicht häufig genug geehrt haben, dass wir dich nicht häufig genug gelobt und gepriesen haben, die wollen wir dir heute Morgen bringen. Ich an allererster Stelle, Herr, vergib, dass wir dir so häufig nicht die Ehre gegeben haben. Und dass deine heilige Präsenz, dass dein uns umgeben uns so häufig nicht bewusst gewesen ist. Vergib mir, vergib den Geschwistern und schenk es, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass du da bist, dass du der Heilige, dass du der Allmächtige unser Gott bist. Und so loben wir dich, Herr, und so preisen wir dich und so geben wir dir von ganzem Herzen Ehre, Lob und Preis in diesem Gottesdienst. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Liebe Brüder, liebe Schwestern, in diesem Gottesdienst geht es um ihn. Geht es eigentlich in jedem Gottesdienst, weil wir in jedem Gottesdienst ihm dienen. So heißt es ja, Gottesdienst. Aber heute wollen wir nochmal besonders schauen auf das, was ihn ausmacht. Wir haben eben diesen alttestamentlichen Text gehört, wie Gott sich Mose vorgestellt hat. Und das tut er immer wieder an verschiedenen Stellen, so auch im Neuen Testament. Und Jesus erzählt eins der wunderbarsten Gleichnisse, eben von dieser Geschichte der vermeintlich beiden Söhne. Vom verlorenen Sohn, so heißt es in der Lutherbibel, aber es geht ja um beide verlorene Söhne. Der eine, der zurückfindet, und der andere, der nie richtig beim Herrn gewesen ist. Aber wenn ich die Überschriften über die Bibeln zu setzen hätte, die sind ja erst später dazugekommen, sind nicht Teil des Urtextes halt, da hätte ich es nicht gesagt vom verlorenen Sohn oder die verlorenen Söhne, sondern vom barmherzigen Vater, der sowohl dem einen wie dem anderen Sohn nachgeht. Und so ist unser Gott. Wenn wir in Sünde fallen, so geht er uns nach und vergibt uns und setzt uns immer wieder in die Sohnschaft. Und auch wenn wir bei ihm sind und wenn wir so in so eine Gewöhnlichkeit hineintreten, dass wir vieles nicht mehr begreifen, so kommt er heraus, geht uns nach und behandelt uns in einer wunderbaren, barmherzigen Weise. So wollen wir uns noch einmal beschenken lassen mit dem, was uns Lukas 15, 11 bis 31 erzählt, was wir für einen barmherzigen und gnädigen Gott haben. Wir wollen hören, Lukas 15, die Verse 11 bis 31. Jesus Christus spricht: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, um es dort zu verprassen, und er brachte seinen Erbteil durch. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säuen fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er hin, schlug in sich und sprach: Wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache du mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und er antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich sie mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Unserem allmächtigen, heiligen und ewigen Gott zur Ehre und uns zur Stärkung wollen wir gemeinsam vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unseren christlichen Glauben bezeugen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren im Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Amen.
Ich darf die Gemeinde bitten, wieder Platz zu nehmen. Auch die Kinder bitte ich noch einmal Platz zu nehmen und darf den Bruder Uland hier nach vorne bitten. Wir wollen hören auf die Einsetzungsworte zur Taufe, einmal wie sie aufgeschrieben sind im Matthäusevangelium und zum anderen im Markusevangelium. Im Matthäusevangelium im 28. Kapitel spricht unser Herr und Heiland Jesus Christus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und im Markus-Evangelium spricht unser Herr und Heiland: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Bruder Uland, ich frage Sie vor der hier versammelten Gemeinde und vor dem allmächtigen Gott: Glauben Sie an den allmächtigen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der in Jesus Christus für Sie auf Golgatha gestorben ist, der auferstanden ist, lebt und der Ihnen durch den Heiligen Geist Glauben an ihn schenkt? So antworten Sie mit Ja. Ich frage Sie: Wollen Sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antworten Sie ebenfalls mit Ja. Bruder Uland, dann darf ich Sie an den Taufstand bitten. Bruder Uland, ich taufe Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bruder Uland, Ihr Taufspruch kommt aus dem Wochenpsalm, dem Psalm 145. Da heißt es in den Versen 13 und 14: Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Bruder Uland, Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, der Geber, Schöpfer und Erhalter Ihres Lebens und Ihres Glaubens, er möge Sie segnen und behüten. Er möge Sie stärken im Glauben, er möge Sie immer weiter wachsen lassen im Vertrauen zu Jesus, und er möge Ihnen Eingang schenken in seine ewige Herrlichkeit. So segne, stärke und behüte Sie unser allmächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehen Sie hin in seinem Frieden. Amen. Wir wollen für Bruder Uland beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Zeugnis, was wir hören durften von Bruder Uland, dass er gesagt hat, dass er an dich glaubt. Das hat er nicht aus sich selbst herausgetan, du hast es ihm aus lauter Gnade geschenkt. Und dafür wollen wir dir Dank sagen. Wir wollen dich für ihn bitten, dass du diesen seinen Glauben weiter wachsen lässt, dass du ihn schützt, Herr, und dass du ihn führst und leitest. Wir wollen dich aber auch bitten für ihn um Bewahrung und Behütung im Äußeren, Herr, dass du ihn segnest, dass du ihn führst und leitest. Wir wollen dir auch Dank sagen, Herr, für uns, die wir getauft sind, die wir glauben dürfen. Herr, es ist allein dein Geschenk, es ist deine Gnade, gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du uns in der Taufe das noch einmal versicherst, Herr, dass unsere Schuld und Sünde abgewaschen ist durch dein Blut, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir nachfolgen. Dafür geben wir dir die Ehre für dein Erlösungswerk. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Roland, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ihre Taufbibel.
Danke.
Dürfen wieder Platz nehmen. Jetzt wollen wir vor der Predigt gemeinsam singen. Vater, ich will dich preisen. Lied 179, alle vier Liedverse, die abgedruckt sind. Und die Kinder, die dürfen nun in den Kirchturm zum Kindergottesdienst gehen. Wir singen 179. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich rausgesucht habe als Predigttext, es ist der Wochenpsalm. Es ist der Psalm 145 mit seinen ganzen 21 Versen, die der Herr uns schenkt für die kommende Woche, aber eben auch als Predigttext für den heutigen Sonntag. Und so wollen wir hören auf Psalm 145, die Verse 1 bis 21. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsingen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden, dass dem Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, alle, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen danken wir dir für diese gewaltigen 21 Verse aus dem Buch der Psalme. Wir danken dir für diesen herrlichen Wochenpsalm. Danke, dass du ihnen schenkst, Herr. Danke, dass du uns in diesem Wochenpsalm ganz neu entgegentrittst, Herr. Wir loben und preisen dich für diese Verse. Und wir wollen dich jetzt bitten für die Predigt über diese Verse, Herr, dass du bei uns bist, Herr. Dass du uns führst in dieser Predigt und dass du jeden Einzelnen ansprichst, Herr. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Und um diesen deinen Heiligen Geist bitten wir jetzt für die Predigt. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, in verschiedenen Bereichen des Lebens gibt es sogenannte Königsdisziplin, also das, was das Wichtigste, Größte und Erhabenste ist. Also beispielsweise in der Leichtathletik. Also in der Leichtathletik ist die Königsdisziplin der Zehnkampf. Also die da alles können, Weitsprung, Hochsprung, Diskus werfen, 100 Meter laufen, was die da gewonnen haben, das sind wirklich die ganz großen Athleten. Nicht einer, der nur eine Disziplin betreibt, sondern das ist die Königsdisziplin in der Leichtathletik, der Zehnkampf. Oder im Bergsteigen. Königsdisziplin im Bergsteigen ist nicht so ein bisschen in den Alpen rumlaufen, auf die Zugspitze steigen halt oder in Pyrenäen da ein bisschen rumwandern, sondern Königsdisziplin im Bergsteigen ist was? Ohne Sauerstoff auf den Mount Everest raus. Das ist die Königsdisziplin. Mehr geht nicht. Also es gibt Bereiche, da geht nicht mehr mehr. Und so ist es auch in der Theologie. In der Theologie gibt es vieles Wichtiges, was es zu bepredigen gilt. Also beispielsweise über die Gemeinde zu predigen. Wichtig, haben wir hier auch schon getan. Über Ehe, auch das ganz wichtig. Muss man aufpassen als Pastor, dass man da nicht die falschen Worte trifft, sonst geht man heute vor Gericht, nicht, wenn man über die Ehe spricht halt, nicht so. Aber auch sehr wichtig, über die Ehe zu predigen und zu sprechen halt, nicht? Oder über Geld. Oh, wie ist das wichtig? Was sagt die Bibel nicht alles über das Geld? Das sind alles wichtige Themen, die gehören auf die Kanzel, in die Theologie, auch ins Predigen. Aber eins, es ist beim Predigen die Königsdisziplin. Nicht das Sprechen über die Gemeinde, nicht das Sprechen über das Geld, nicht das Sprechen über die Ehe. Das ist das Reden vom Herrn. Das ist die Königsdisziplin. Wenn wir schauen auf den lebendigen Gott und davon erzählen dürfen, wer er ist und was er tut. Das ist nicht meine eigene Idee, das haben viele Theologen gesagt. Der größte Theologe des letzten Jahrhunderts, Karl Barth, der schreibt mal einen Aufsatz, das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie halt. Und da schreibt er dann als Quintessenz, dass das Reden von Gott das Allerwichtigste für den Pfarrer sei. Und alles andere daneben nur Kinderspiel, so sagt er das Wort, nur Kinderspiel. Das ist das Höchste, das ist die Königsdisziplin. Und weil eben in diesem Wochenpsalm, der uns jetzt als Predigtext gegeben ist, von Gott so geredet hat, will ich das auch versuchen, will ich mich dieser Königsdisziplin heute in dieser Predigt stellen. Ich habe überschrieben diese Predigt die Königsdisziplin des Predigens, vom Herrn reden. Vom Herrn reden. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, was der Herr ist. Zweitens, was der Herr tut. Und drittens, was das für mich bedeutet. Die Königsdisziplin des Predigens, vom Herrn reden. Was der Herr ist. Darum geht es hier in diesem Wochenpsalm, wie in kaum einem anderen Psalm der 150 Psalme, was der Herr ist. Und hier sind zahlreiche Dinge benannt. Und bitte lesen Sie nächste Woche nochmal den Wochenpsalm. Ich habe mir auch in der Hausaufgabe aufgeschrieben, halt, um zu gucken, weil viel mehr drinsteckt, als in dem, was ich jetzt zu diesem ersten Punkt sage. Was ist der Herr? Ich habe drei Punkte mitgebracht, was der Herr ist, was uns hier gesagt wird, was ganz groß ist. Er ist gnädig, er ist unausforschlich, er ist treu in seinem Wort. Der Herr ist gnädig. Zweimal heißt es hier im Wochenpsalm, Vers 8, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vers 13, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Gnade, das ist die freie und unverdienbare Herabneigung eines absoluten Herrschers über seinen Untergebenen, seine Untergebenen, der an ihm schuldig geworden ist. Und den er eigentlich bestrafen müsste, den er aber nicht bestraft, sondern den er begnadigt. Das ist Gnade. Und Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Er sagt nicht nur dieser Wochenpsalm zweimal so, sondern das sagt die Bibel immer und immer und immer und immer wieder. Gott ist gnädig. Ich darf Ihnen sagen, als ich zum Glauben gekommen bin, dann noch angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich das erst nicht richtig verstanden, was die Gnade Gottes ist, dass er gnädig ist. Mir war die Größe gar nicht bewusst. Ich habe dann zwar auch in der Kirchengeschichte verstanden, halt, oh, die Reformatoren, die haben ja diese vier Soli, Solus Christus, glasklar, das war gar kein Thema halt, nicht? Sola Fide, allein der Glaube, auch glasklar halt. Sola Scriptura, auch glasklar, kein Thema. Aber Sola Gratia, allein die Gnade, ja, Gnade ist wichtig, aber so wichtig. Und je länger und je mehr ich in den Glauben hineinkommen darf, weiß ich, wie groß und wie wichtig die Gnade ist, weil die Gnade alles umfasst, was Gott ist. Sein Erlösungswerk in Jesus Christus, Gnade, dass ich leben darf, Gnade, dass ich glauben darf, Gnade, dass wir als Kirchengemeinde existieren, Gnade, Gnade, nur gnädig. Warum? Weil wir einen gnädigen Gott haben. Ihr könnt die Gnade nicht überschätzen, denn wir sind Sünder. Ich sagte eben, Gnade ist die unverfügbare Herabneigung eines absoluten Herrschers, an dem man schuldig geworden ist. Und wir sind alle Sünder, wir sind alle schuldig. Wir müssten eigentlich des Todes verurteilt werden. Schuldig, schuldig, schuldig sind wir. Aber Gott war uns gnädig in Christus Jesus. Ist für uns gestorben, hat uns erlöst. Und es ist Gnade, dass wir das fassen durften. Es ist alles nur Gnade. Also wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, der Apostel Paulus, der natürlich eine ganz andere Heiligkeit hat als ein kleiner Theologe wie der Latzel halt, nicht? Jeden Brief beginnt er womit? Gnadenwunsch für seine Gemeinden. Beendet jeden mit der Gnadenwunsch für die Gemeinden. Gnade, Gnade, Gnade. Also wenn ich hier auf der Kanzel stehe und die Predigt beginne, was sage ich als erstes? Kanzel muss Gnade sein mit euch, Gnade. Nicht deshalb, weil mir nicht noch was anderes einfallen würde. Ich könnte euch auch anders begrüßen, würde sagen, tolles Wetter haben wir, schön, dass ihr da seid. Nein, Gnade sei mit euch, weil es das Wichtigste ist, das Zentralste. Der gnädige Gott uns Gnade schenkt. Das ist so zentral. Gnade, ihr könnt die Gnade Gottes nicht überschätzen. Und nicht ich, sondern Kierkegaard hat einmal gesagt, je fortgeschrittener jemand im Glauben ist, desto mehr wird er entdecken, dass er der Gnade Gottes bedarf und wie wichtig die Gnade Gottes ist. Die Gnade Gottes, wir können sie nicht überschätzen. Und deshalb ist das auch der erste Punkt in dieser Predigt. Gott ist gnädig. Und wenn du verstehst, dass er gnädig ist und dir Gnade zuwendet, da kommst du gleich zu dem automatisch, was im Punkt 3 ist, nicht, dass wir ihn loben, dass wir danken, dass wir von ihm reden. Er ist ein gnädiger Gott, kein rächender, zorniger Gott. Das sind auch Elemente Gottes. Aber uns ist er gnädig. Wir haben einen gnädigen Gott. Das ist Gott. Dass er uns Gnade schenkt, hat zu tun mit seinem Sein. Das fließt heraus aus dem, was er ist. Er ist gnädig und deshalb wendet er uns Gnade zu. Was ist der Herr? Der Herr ist gnädig. Ein zweites, was der Herr ist, er ist unausforschlich. So heißt es hier wortwörtlich. Psalm 145, Vers 3, des Herrn Größe ist unausforschlich. Unausforschlich. Den kannst du auch nicht nur im Ansatz packen. Also denk mal über die Schöpfung nach. Versuch mal zu begreifen, dass Gott nicht nur diesen Planeten, diese Galaxie, alle weiteren 20 Milliarden Galaxien, die es gibt, mit einem Wort aus dem Nichts geschaffen hat. Das kannst du nicht verstehen. Unausforschlich. Denk an seine Trinität, dass er eine Person ist, ein Wesen, aber in drei Personen sich offenbart. Wir können das nicht begreifen. Die Vorherbestimmung, dass er alles schon weiß, dass es bei ihm keine Zeit gibt, dass er Zeit geschaffen hat, dass er alles schon weiß, auch wie die Erde zu Ende geht, dass er allwissend ist. Wir können das nicht begreifen. Er ist unausforschlich. Wir können diesen Gott nicht fassen. Also Mose, wir haben eben die erste Lesung gehabt am brennenden Dornbusch. Das kann er alles nicht begreifen. Da ist der Busch und das ist so ein Zeichen dafür, wie Gott nicht begreifbar ist. Der brennt und verzehrt doch nicht im Feuer. Und als er ihn fragt, wie ist denn dein Name? Ich werde sein, der ich sein werde. Nur allein mal über den Namen Gottes, Jahwe, nachzudenken. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der, die erweisen, der ich bin. Ich werde mit dir dorthin gehen. Allein dieser Name, unausforschliche Tiefe dieses Namens, halt zu sagen. Nicht fassbar. Unausforschlich. Elia, der große Prophet. Was für ein Mann, was für ein Theologe im alten Bund. Als er die Gottesoffenbarung geschenkt bekommt, wo am Berg ist, halt am Horeb halt, und Gott kommt, nicht im Erdbeben, nicht im Sturm halt, da ist er im leichten Säuseln des Windes, im Wind, den man nicht fassen kann. Wind kann man nicht fassen, man kann ihn nicht sehen, aber er ist da. Unbegreiflich, unausforschlich. Und so geht das weiter in der Bibel. Die großen Männer der Bibel, die haben immer wieder erkannt, ich kann ihn nicht fassen. Hiob, dieser fromme Mann, der am Ende allen Leidens, aber auch allem Widerstand sagen kann, ich kann gar nichts verstehen. Ich verstehe diesen Gott letztlich nicht. Die Jünger, die nur auch sehr nah dran waren am lebendigen Gott, halt nicht als der Sturm gestillt wird, auf dem See Genezareth, die sagen nur, wer ist denn dieser? Wer ist der denn? Wir verstehen es nicht. Das ist so. So ist das Gehen mit Gott. Hütet euch vor denen, die, ich sage das jetzt mal mit so ein bisschen harten Wort, die den lieben Gott in der Westentasche haben. Die meinen, den verstehen zu können und da haben wir alles erklärt. Und wir schreiben dann ein Buch und da ist dann alles drin. Kannst du nicht. Also das war so mein Ansatz. Ich sage das so, dass als Theologiestudent, als ich anfing, habe ich gesagt, ich will Gott begreifen. Und dann bin ich fleißig hingegangen bei meines ganzen Studiums und habe alles, was ich über Gott verstanden habe, zusammengefasst auf so Karteikarten, die habe ich beieinander gelegt und habe ein System gemacht, das wurde größer und größer und größer und größer und größer und größer und größer. Und irgendwann kurz vor meinem Examen habe ich alles weggeschmissen, weil ich verstanden habe, es funktioniert nicht. So kannst du Gott nicht packen. Der ist viel größer, als du dir das überhaupt denken kannst. Ich habe eben vom Mount Everest gesprochen, von der Königsdisziplin im Bergsteigen halt. Also wenn du den Mount Everest erfassen wolltest, und es wäre stockdunkle Nacht und du ständest auf 7000 Meter Höhe, der ist ja 8800 Meter hoch, und es wäre stockdunkel und du hättest nur so ein kleines Felsstück, und das würdest du bepacken, nur dieses Felsstück, und würdest sagen, jetzt weiß ich, wie der Mount Everest ist. Da würde jeder sagen, Junge, du hast doch gar keine Ahnung. Da liegen doch fast 2000 Höhenmeter vor dir halt, nicht? Das ist viel gewaltiger, viel größer. Und noch viel größer ist es mit dem, was wir von Gott wissen. Ja, er hat sich unfassbar offenbart in Jesus Christus, er hat uns sein Wort gegeben. Aber das ist alles nur Stückwerk, so sagt das Paulus in 1. Korinther 13. Wir gucken hier durch einen Spiegel ein verschwommenes Bild. Weder erkennen wir uns richtig und schon gar nicht den lebendigen Gott. Das werden wir eines Tages im himmlischen Jerusalem erleben. Deshalb freue ich mich auf mein Sterben. Nicht, weil meine Zeit hier auf Erden so schlecht wäre. Dann kann ich Gott in ganz anderer Weise erkennen, darf ihn ganz anders erkennen, sehen. Bei dem vielen, was ich hier auf Erden schon fassen durfte, das, was kommen wird, wird alles wegflashen, was ich mir vorstellen kann. Ich kann ihn nämlich, nicht nur ich, sondern ihr auch nicht erkennen. Er ist unausforschlich, so ist dieser lebendige Gott. Wir können seine Liebe nicht begreifen, auch in einem Ansatz. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein Tun, sein Sein, wir können es nicht packen. Er ist unausforschlich. Und ein drittes, was Gott ist. Gott ist treu in seinem Wort, so heißt es hier. Nochmal, es ist noch vieles mehr, was in diesem Psalm drinsteckt. Und man könnte noch viel, viel, viel mehr sagen, was Gott ist. Aber diese drei Punkte heute Morgen nur. Dass er gnädig ist, dass er unausforschlich ist und dass er treu ist in seinem Wort. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten. Der ist getreu. Das heißt auch immer wieder in der Bibel, Herr, dass der Herr einfach in seinem Wort treu ist. Psalm 33, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Da können wir uns drauf verlassen. Da ist er treu. Da steht alles und da verändert sich nichts. Himmel und Erde werden vergehen. Alles vergeht in dieser Welt. Aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus Christus. Da ist er treu drin. Die Worte, die wir Menschen sprechen, geprägt von Untreue und Lüge, immer und immer wieder, in allen Bereichen des Lebens, in die Politik. Der jetzige Kanzler, will ihm nichts unterstellen, vielleicht ein ehrbarer Mann, ich kenne ihn nicht persönlich, aber da wird erzählt, Schuldenbremse, ja, gar kein Thema, werden wir nicht anpacken halt. Noch keine zwei Monate im Amt, das ist alles anders, da interessiert einem die Worte von vorher nicht mehr halt. Untreue im Wort. Untreue zwischen Eheleuten halt. Bis dass der Tod uns scheidet, wird dann versprochen. Und nicht nur dem Gegenüber, sondern auch noch Gott zum Zeugen angerufen. Und 3 Jahre später wackelt da die hübsche Nachbarin um die Ecke und dann gilt das alles gar nicht mehr. Untreue untereinander, Untreue in der Kirche. Das sind die Theologiestudenten, die dann Examen gemacht haben, am zweiten Examen, da müssen sie schwören bei der Ordination, dass sie das Wort so verkündigen, wie es in den Bekenntnisschriften niedergelegt ist. Nicht? Und dann in ihrer ersten Predigt, die sie halten als Ordinierpfarrer, erklären sie, ja, Jungfrauengeburt gibt sich, all diese Dinge, glaube ich alles nicht mehr dran. Menschen sind untreu im Wort. Ich auch immer wieder, ihr auch. Untreu im Wort, aber das ist das, was dann auch menschliches Leben schwer macht. Wenn man dann Menschen vertraut hat und dann die Enttäuschungen erleben muss. Aber es gibt was, worauf wir uns verlassen kommen. Es gibt ein Wort, da ist einer treu, das ist der Herr. Wenn er spricht, dann stimmt das. Wenn der dir sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was kommt. Ich bin dein guter Hirte, du bist Schaf meiner Weide. Geh ruhig, freu dich nach vorne. Dann kannst du das glauben, dann musst du das glauben, weil seine Worte stimmen. Da fällt nicht ein einziges runter. Der ist treu, da steht alles. Das ist so wichtig, weil er natürlich auch selber das Wort ist. Gottes Sein ist ja mit dem Wort verbunden. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Deshalb kann er sich selber nicht verleugnen. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Wir haben das eben in der Geschichte von dem verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater da gehört. Wie wunderbar ist unser Gott. Er ist treu in seinem Wort. Und weil das so ist, können wir unser Leben darauf gründen. Wenn wir es darauf gründen, sagt Jesus, dann ist es wie jemand, der sein Haus auf festen Fels baut. Dann passiert nichts. Gott ist treu in seinem Wort. Das sind die 3 Dinge, wie Gott ist. Er ist gnädig, er ist unausforschlich und er ist treu in seinem Wort. Ein zweites, nicht wie Gott ist, nicht sein Sein, seine Ontologie, sondern was er tut, was er macht. Davon spricht dieser Wochenpsalm auch. Was tut der Herr? Auch hier wieder 3 Punkte, auch hier viel mehr in diesem Wochenpsalm, was er alles tut. Erstens, er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Zweitens, er behütet, die ihn lieben. Und drittens, er hört das Schreien derer, die ihn anrufen. Das tut unser Herr, dieser gnädige, unausforschliche Gott, der treu ist in dem Wort. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. So heißt es hier, Vers 14. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet auf alle, die da niedergeschlagen sind. Ein aufrichtender Gott. Und auch die ganze Bibel, wenn ihr sie kennt, wisst, ist voll davon, wie Gott Menschen aufrichtet. Ich habe eben von Elia gesprochen. Der liegt da unter dem Wacholderbusch und ist fertig. Er kann nicht mehr, der will sterben. Nichts mehr, kann nicht mehr weitergehen. Und Gott kommt zu ihm und sagt, steh auf und iss. Und dann kann er 40 Tage durch die Wüste gehen halt. Vom Karmel zum Horeb. Ein aufrichtender Gott für den, der niedergeschlagen ist. Dass der Gelähmte, der da kommt, niedergeschlagen durch seine Schuld und Sünde. Als erstes vergibt ihm ja Gott seine Schuld und Sünde. Aber eben auch körperlich gebunden. Steh auf und geh heim, sagt ihm, steh auf. Er richtet ihn auf, diesen Gelähmten halt. Das ist unser lebendiger Gott. Das ist der, als da der Lazarus im Grab liegt, schon am Verwesen ist, der neu aufrichtet, neu ins Leben setzt. So ist unser Gott. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Das ist da wunderbar. Und das dürfen wir nicht nur lesen in der Bibel, als Geschichten, die vor 2000 Jahren passiert sind, das tut er auch in unserem Leben. Wir lagen da nieder, waren niedergeschlagen, kraftlos. Und dann ist er gekommen mit seinem Wort und hat uns aufgerichtet. Wir waren am Ende, da ist was kaputt gegangen halt. Er war da, hat uns neu aufgerichtet halt. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Er ist der Gott, der im finsteren Tal mit uns geht und der uns nicht allein lässt. Er richtet auf. Und wenn du momentan kraftlos bist, wenn du momentan in einer Lebenssituation bist, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, dann hörst du heute Morgen aus seinem Wochenpsalm. Er ist da. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Nicht nur den Elia, nicht nur den Lazarus, auch dich. Darauf vertraue einfach nur. Gott ist treu in seinem Wort. Er wird dich aufrichten in deinem Niedergeschlagensein. Ein zweites, was der Herr tut. Er behütet, die ihn lieben. So heißt es hier im Vers 18. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Das ist die Bedingung. Wir müssen ihn lieben. Jetzt kannst du dich fragen. Hast du den Heiland Jesus Christus lieb? Ja oder nein? Bei ja, Halleluja. Darf ich dir frohe Botschaft verkündigen. Du hast umfassende Behütung durch den lebendigen Gott. Das ganze Programm. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Engel, die er schickt, um dich zu behüten halt. Wie wunderbar ist das. Du gehst behütet. Alles, was morgen kommt, in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, du bist behütet. Mag schwer werden, aber du bist behütet. Er ist der Gott, Psalm 121, so beschrieben, der treue Menschenhüter halt nicht. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, er schläft und schlummert nicht. Warum? Weil du ihn lieb hast. Du musst dir keine Gedanken machen. Behütung ist ja da. Deine Versicherung. Wir sind ja als Menschen so getaktet, dass wir unser Leben absichern wollen. Das können wir allein daran sehen, wenn wir mal so gucken auf unsere Kontoauszüge, wie viel wir so im Monat oder halbjährlich dann für unsere Versicherungen bezahlen. Für die Autoversicherung, für die Krankenversicherung, für die Hausratsversicherung, für die Lebensversicherung, für alles Mögliche, Fahrraddiebstahlversicherung, was wir alles bezahlen. Ja, weil wir dann für unser Leben und die Dinge, die uns betreffen, unsere Liebsten, aber auch unsere Gegenstände, die Behütung, die Bewahrung wollen, damit ja nichts passiert. Und ich will jetzt nichts gegen die Versicherungsbranche sagen, das ist ja auch irdisch richtig, dass wir uns um die Dinge kümmern. Aber die wirkliche Behütung haben wir wo? Beim lebendigen Gott. Und da musst du keinen einzigen Cent für zahlen, da musst du einfach nur ihn lieb haben. Da musst du nur an ihn glauben, nicht mehr, und dann hast du die Behütung. Er liebt mich, so heißt es im Psalm, und darum will ich ihn erretten. Wenn du den Herrn lieb hast, brauchst du keine Gedanken zu mir machen, das ist das Einzige. Da kommt es nur allein darauf an, dass wir den Herrn lieb haben, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, ganzer Kraft, nichts anderes halt nicht. Dann haben wir Behütung. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Glied am Leib Jesu Christi bist, dann bist du ja Teil Gottes. Und dann kümmert er sich um seinen Leib. Da bist du behütet. Da musst du dir keine Gedanken mehr machen. Alles taco, alles in Ordnung, alles schon gelaufen. Happy End ist da für dein Leben. Du bist behütet. Wenn du vielleicht heute Morgen hier sitzt mit so einem Gefühl der Unbehütetsein, weil das Leben momentan härter für dich ist, dann darfst du neben dieser irdischen Wirklichkeit die Wahrheit des lebendigen Gottes hören. Du bist behütet. Wenn du ihn lieb hast, brauchst du keine Gedanken zu machen. Denn das macht Gott. Er behütet, die ihn lieben. Du darfst wissen, du bist behütet. Du bist behütet. Und guck auf dein Leben, die schon länger mit Jesus gehen. In wie viel Not haben wir am Sonntag gesungen, auf unserem Festgottesdienst. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Du hast seine Behütung erleben dürfen. Und das, was du erlebt hast mit ihm in der Vergangenheit, das ist auch die Wahrheit deiner Zukunft. Wenn du ihn lieb hast, dann bist du behütet. Das ist das Zweite, was der Herr tut. Er richtet dich nur auf, die niedergeschlagen sind. Er behütet nicht nur diejenigen, die ihn lieben. Und das ist das Dritte. Er hört auch das Schreien derer, die ihn anrufen. So heißt es auch hier wieder wortwörtlich in unserem Wochenpsalm. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Alle, da steht auch wieder einschränkend, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Und auch das ist eine Aussage, die eben hier nicht nur singulär steht, hier im Psalm 145, so ein Hapax Legomena, wie die Theologen sagen, steht nur einmal in der Bibel. Dutzende Male, über 100 Mal steht das da drin, dass der Herr hört, die ihn anrufen. Römer 10, 13, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Johannes 14, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und so geht das weiter, so könnte ich jetzt hier noch 20 Minuten Bibelstellen vorlesen, halt nicht. Gott hört Gebet, er hört das Schreien derer, die ihn anrufen. Als sich Gott vorgestellt hat, dem Mose in Ägypten am brennenden Dornbusch, was sagt er da als Erstes? Ich habe das Schreien von ihnen gehört. Ich habe ihr Schreien gehört und da kümmere ich mich drum. Das ist das, was Gott tut. Er hört Gebet, er hört das Schreien derer, die ihn anrufen. Sie dürfen eins nicht denken, so nach dem Motto, ja, damit können wir dann auch alles Handeln Gottes bedingen. So ein Deus ex machima, wir können hingehen und können sagen so und dann können wir alles wünschen. So ein Wunscherfüllungsgott, so ist es nicht. Er hört und er hilft. Aber dieses Hören und dieses Helfen ist häufig anders, als wir uns vorstellen. Aber wichtig für diejenigen auch heute Morgen, die hier sind, die vielleicht schon sehr, sehr lange beten, flehen, schreien wie das Volk in Ägypten. Ihr dürft neu hören. Er hört dein Schreien, er ist dir nahe und er wird dir helfen, er hilft dir vielleicht auch jetzt schon, du merkst es noch gar nicht. Gott hört das Schreien seiner Kinder, darauf dürfen wir uns verlassen. Wichtig ist nur, dass wir natürlich in richtiger Weise, so heißt es ja auch nicht hier, die ihn ernstlich anrufen, das tun. Das heißt, wenn wir ihn anrufen, dann mit dem richtigen Namen. Wir haben ja eben nochmal gehört, wie er sich vorgestellt hat, 2. Mose 3, ich bin Jahwe, Und Jesus heißt Jahwe rettet. Da ist dieser Name nochmal konkretisiert worden. Das ist der Name, den wir anrufen sollen und müssen. Jesus, Jesus, Jesus. Johannes 14, was ihr bittend werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 16, wahrlich sage ich euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Also es ist jetzt nicht notwendig, dass wir jedes Mal unbedingt dreimal Jesus sagen, wobei das auch nicht verkehrt ist. Aber wenn wir wissen, wen wir anrufen, dann ist das wichtig. Das ist so wie beim Handy, da musst du die richtige Nummer eingespeichert haben. Also wenn du Polizei anrufen willst, 110, kannst du natürlich auch unter Kurzwahl eingespeichert haben halt, nicht? Aber du musst wissen, das geht raus an die Polizei. Wenn ich die Polizei anrufe, muss ich diese Nummer wählen, 110, das ist die Verbindung. Da kann ich nicht irgendeine andere Nummer wählen. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Du musst den Namen des Gottes rufen. Nicht irgendwie lieber Gott, wenn es dich gibt, sondern den Namen, der über allen Namen ist. Jesus, Jesus, ihn anrufen. Und dann auch, und dass das andere Vertrauen auf diesen Namen haben. Das ist auch beim Telefonieren so. Du kannst die wunderbarsten Nummern, so sage ich das immer, im Handy eintippen. Wenn der Akku leer ist, keine Verbindung mit 110. Dann ist zwar die Nummer richtig gewesen, aber geht nicht raus. Und so müssen wir auch unseren Akku des Glaubens geladen haben, dass wir diesem Gott immer wieder vertrauen. Das ist das, was er sagt, als da den Feigenbaum verflucht, Matthäus 21. Wenn wir glauben, ihr werdet nicht nur Dinge tun wie mit dem Feigenbaum, wenn ihr bitten werdet im Namen haben, wenn ihr glaubt, das ist die Einschränkung, das müssen wir tun. Vertrauen darauf, ja, er ist da. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Wunsch, den ich ausspreche. Nein, mein Vater, mein mich liebender Vater in Jesus Christus, hört mich und alles schon erledigt. Übrigens, wenn du diesen Glauben hast, betest du anders. Ja, das ist so. Also, wer da Jesus nicht kennt, der betet ganz immer sehr häufig egozentrisch. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Aber wer Jesus kennt, ganz tief, der kann dann irgendwann auch so beten, wie im Vater unser, dein Wille geschehe. Du musst nicht nur krähen und schreien um das eigene, das dürft ihr machen, das ist gar kein Thema, aber der kann dann irgendwann sagen, ich bin der Hand dieses mich behüten und lieben Gottes, der soll immer alles richtig machen. Ich überblicke sowieso nichts. Dein Wille geschehe halt. Aber das dürfen wir wissen, ganz gleich, wie wir rufen. Ob wir nun sagen, dein Wille geschehe, oder wir sagen, Herr, gib mir dieses und dieses. Wir dürfen wissen, der Herr hört dein Schreien. Das ist das, was er tut. Das sind die drei Dinge, die der Herr tut, dass er eben die aufrichtet, die niedergeschlagen sind halt, dass er eben hört, wenn wir ihn anrufen, und dass er eben die behütet, die ihn lieben. Die ersten beiden Punkte habe ich gesprochen, wie Gott ist und was Gott tut. Jetzt komme ich zum Schluss noch kurz zu dem, was das für mich bedeutet und was das auch für David bedeutet hat. Deshalb hat er diesen Psalm geschrieben. Wenn ich darüber nachdenke, was Gott ist, für mich ist und was er für mich tut, dann gibt es für mich drei Punkte. Da muss ich erstens von diesem Gott reden, dann muss ich zweitens von diesem Gott, dann muss ich diesem Gott danken und drittens, dann muss ich diesen Gott loben. Wenn ich das verstanden habe, dann muss ich, dann werde ich von diesem Gott reden. So heißt es hier im Wochenpsalm. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht, von deinen Wundern, über deine Wunder nachsehen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Das tut David hier. Der ist geflasht von dem, was Gott ist und von dem, was Gott tut. Und da kann er nicht anders. Im Geist schreibt er diesen gewaltigen Psalm. Ich komme noch gleich dazu, dass es für mich vielleicht der Psalm aller Psalmen ist. Man kann sagen, der 119er oder der hier, aber er kommt noch gleich zu nicht. Da redet er davon. Nach 3000 Jahren hören wir die Stimme Davids. Er redet heute Morgen zu uns. In der ganzen Woche, wenn wir diesen Wochenpsalm mitnehmen, wird er reden zu uns. Das ist das, was passiert. Du kannst nicht aufhören, von diesem Gott zu reden. Wenn du seine Gnade gespürt hast, wenn du seine Liebe, Barmherzigkeit erlebt hast, wenn du erlebt hast, wie er dich aufgerichtet hast, da kannst du nicht schweigen. Das geht nicht, da braucht es nicht einen Pastor Latzlo, irgendeinen anderen Pastor von dieser Kanzel, der sagt, du musst, du musst, du musst, dann bricht es aus dir raus, wenn du so Großartiges, Fantastisches erlebt hast. Jetzt sind die Sommerferien zu Ende halt, viele von euch waren im Urlaub, und dann ist das auch so, nicht, wenn man dann dem Nachbar gegegnet, Arbeitskollegen halt, nicht, wenn man einen tollen Urlaub hat, oh, das war aber so wunderbar in Südfrankreich oder auf Kreta oder wo immer auch gewesen seid, halt, weil es schön war, weil es uns erfüllt hat. Aber was ist ein pissiger Urlaub, entschuldige, wenn ich das so sage, gegen das Sein Gottes, wenn man das erfahren hat. Da kannst du nicht schweigen. Und wenn du schweigst, da ist mit deinem Glauben etwas noch ganz, 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 ganz in den Kinderschuhen. Du wirst nicht schweigen können, von ihm zu reden. Und wie gesagt, das ist auch unser Auftrag. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht, von deinen Wundern. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten. Was haben wir für einen gigantischen Gott, der nicht nur an Israel so großartig gearbeitet hat, der an uns gewirkt hat. Letzte Woche hatten wir 500 Jahre. Was hat Gott unserer Gemeinde nicht getan? Halleluja, in den letzten 500 Jahren protestantischer Verkündigung. Aber was hat er dir auch alles getan? Was hat er mir getan? Ich durfte das in meinem Leben erleben in den 57 Jahren, die ich jetzt Schüler sein darf. Dass er mir gnädig ist, dass er mich aufrichtet, dass er treu zu seinem Wort ist, dass er mich behütet. Das habe ich erlebt. Und da kann ich euch nur sagen, was haben wir für einen großen, fantastischen Gott, davon müssen wir reden. Ein zweites, was ich machen muss und was ich will, ich muss ihm danken. Das eine ist ja, Menschen das weiter zu erzählen. Aber wenn du das erlebt hast, den lebendigen Gott, dann bleibt nur eins, ihm zu danken. Wo ich niedergeschlagen war, wo ich Probleme hatte, wo er meine Gebete erhört hat, da kann ich Gott nur danken. Das tue ich jetzt hier von dieser Stelle. Herr, ich danke dir für alles, was ich mit dir erleben durfte, wo ich die Wahrheit dieses Psalmes erleben durfte, wo du da warst, wo du mir beigestanden hast. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir. Ich danke dir für das, was du tust. Ich hatte eben zwei Punkte. Das Danken bezieht sich auf den zweiten Punkt, auf das, was Gott tut. Danken und Loben ist ein Unterschied. Danken bezieht sich auf etwas, was geschehen ist, was passiert ist. Also wenn eure Frau oder euer Ehemann euch einen Kuchen backt, und ihr heute Nachmittag einen Kuchen habt und der schmeckt richtig gut, da sagt er, danke liebe Frau oder danke lieber Ehemann für den Kuchen, den du gebacken hast. Das ist Danken. Man bedankt sich für etwas, was passiert ist. Aber Loben, das ist etwas, man wacht morgens neben der Ehefrau auf und sagt, du bist die Schönste, die Tollste, die Allerwunderbarste, ich liebe dich so sehr, du bist die Schönste, die Wunderbarste Frau, dass man ins Schwärmen, ins Preisen, ins Ehren kommt. Und so auch das Danken, was ich Gott sagen will, bezieht sich auf das, was er an mir tut. Aber das Loben, das bezieht sich auf das, was er ist. Dass wir danken sollen, steht hier im Vers 10. Es sollen dir danken alle deine Werke. Ich bin ein Werk Gottes, ich bin sein Geschöpf. Also ist Dankbarkeit etwas, was ich nächste Woche mitnehmen will. Und du bist auch ein Werk Gottes, du bist auch ein Geschöpf Gottes halt. Und das ist das, was Gott auch möchte von dir, dass du ihm dankst. Und wenn du erlebt hast, was er an dir tut, ist das ein Automatismus. Da kannst du gar nicht anders. Und noch mehr, und das ist der dritte und letzte Punkt, wenn du Gott erlebt hast, nicht nur was er tut, sondern was er ist, dann wirst du ihn loben. Und das ist ja hier der absolute Lobpsalm. So geht's schon los, Verse 1 bis 3. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Ich will deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben, deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Vers 10. Deine Heiligen sollen dich loben. Vers 21, mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. David ist, das merkt man hier, komplett geflasht. Der ganze Psalm ist ein Loblied, ein Lobgesang. Übrigens, das ist der einzigste, deshalb sagte ich eben, vielleicht der wichtigste Psalm. Der einzigste Psalm von den 150 Psalmen, der überschrieben ist mit Tehillim, ein Loblied im Hebräischen. Nicht alle Psalmen, aber viele haben eine Überschrift, nicht zu spielen, zum Seitenspiel oder sonst irgendetwas. Und das ist der einzigste, der überschrieben ist mit diesem Begriff im Hebräischen, Tehillim. Und Tehillim ist aber auch der gesamte Psalter der überschrieben. Alle 150 Psalme haben als Gesamtüberschrift dieses hebräische Wort. Lobgesänge. Aber nur ein einziger, nämlich der 145er, hat das. Und das merken wir hier. Hier bricht der Lobgesang so richtig raus. Und das ist das, was ich aus diesem Wochenpsalm, als ich ihn letzte Woche gelesen habe, sofort gemerkt habe, hey, ich muss Gott loben. Ich muss versuchen, in dieser Predigt Gott Lob, Preis und Ehre zu geben. Das ist nicht nur das, was Davids Programm gewesen ist. Das hat mich auch einfach erfasst. Gottes Sein, wie er ist, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist, halt, dass er für mich da ist. Das ist so fantastisch, dass ich nur Gott loben und preisen kann. Dass ich gesagt habe, das muss ich in dieser Predigt tun. Ob es die Gemeinde mag, ist mir vollkommen egal. Ich muss es zur Ehre Gottes tun. Es ist mir ein Anliegen. Ich muss es, ich will es, ich soll es tun. Ihn loben und preisen mit meinem Mund. Ich soll ihm die Ehre geben. Und da heißt immer wieder seinem Namen, seinem heiligen und ewigen Jahwe-Namen, den ewigen und heiligen Jesus-Namen. Gelobt und gepriesen sei er in aller Ewigkeit. Nicht, wenn wir gleich das Vaterunser sprechen. Erst bitte, dein Name werde geheiligt halt. Nicht, das ist auch ein Lob, den wir aussprechen halt. Ein Lob. Ich muss diesen Gott loben, was er ist. Auch das ist etwas, was, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit seinem Sein, ich sagte eben, danken geht auf das, was er tut, mit seinem Sein, wenn du das nur im Ansatz verstehst durch den Heiligen Geist, da kannst du nur loben. Da kannst du nur loben. Es gab mal vor Jahren, so in den 70er Jahren, so in der Pädagogik, so ein Wort, da wurde dann so gesagt, haben Sie heute schon Ihr Kind gelobt? Weil das wichtig ist, dass man Menschen auch lobt, um sie aufzubauen. Heute schon Ihr Kind gelobt. Ich will es mal theologisch sagen, hast du heute schon Gott gelobt? Und das will ich sagen, für Montag hast du Gott schon gelobt. Hast Dienstag hast du Gott schon gelobt. Nimm es mit in die nächste Woche und nicht in den nächsten, dein ganzes Leben. Lass es einfach voll sein, immer und ewiglich loben und preisen. Und nicht, weil es der Pastor Latzel verordnet hat, sondern das ist Ergebnis dessen, wenn du ihn erlebt hast in seinem Sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr das einfach habt, so eine Existenz, dass quasi dieser Wochenpsalm, den wir hier gehört haben, dass das einfach zu eurem täglichen Gespräch vor den Menschen wird, dass ihr Gott lobt und preist für das, was er ist. Die Königsdisziplin des Predigens, habe ich gesagt, das ist vom Herrn reden. Aber die Königsdisziplin des Gebetes und des Sprechen vor Menschen, das ist das Lob Gottes. Möge unser Herr und Heiland es schenken, dass wenn wir darüber nachdenken, wer er ist und was er tut, dass wir ins Danken und Loben geführt werden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und ewigen Herrn. Amen.